Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von «Schule im digitalen Wandel». Heute reden wir über das Textile und technische Gestalten. Dazu habe ich einen spannenden Gesprächsgast mir gegenüber. Monika Schneider, wer bist du?
Ich bin Monika Schneider und arbeite im Bürgle in Thurgau. Ich gebe Textiles und technisches Gestalten auf der 1. Klasse bis zu der 6. Klasse. Ja, und bin eigentlich dort unterwegs von ihnen wirklich von Anfang bis zum Schluss von diesen zwei Zyklen.
Jetzt, du hast eine eigene Methode entwickelt, wo du auch Weiterbildungskurs gibst. Wir kommen später auf dich zurück. Aber wie ist es denn überhaupt so weit gekommen, dass du sagst, ich würde etwas entwickeln für das Textil und das technische Gestalten, dass sich etwas bewegt? Wie bist du überhaupt auf das gekommen?
Also grundlegend, glaube ich, bin ich von innen aus schon immer ein Mensch gsi, wo das Gefühl hatte, man soll Ideen Raum geben. Und ausschlaggebend war eigentlich, dass ich Zeckenschwil unterrichtet habe und dass wir dort haben müssen, weil unsere Kinderzahlen immer ein bisschen abwärts gegangen sind, wir haben dort wie müssen überlegen, was machen wir, dass wir die Oberstufen im Dorf behalten können. Und sind in dem Zusammenhang, wir haben zwei Jahre Zeit bekommen, wir konnten in die Privatschulen schauen oder auch in andere Institutionen, wo es eben verschiedene Arten und Weisen gab, wie man eben auch über mehr Klassen hinweg unterrichten konnte. Und das hat mir wie so den Ausschlag gegeben, um wie so können sagen, also das, was ihr macht, also wir reden jetzt fast von 20 Jahren, vorher, das ist etwas, wo ich finde, das kannst du unglaublich gut, also diese Ideen, die Vorgehensweise, das kannst du wahnsinnig gut eben auch in den kreativen Fächern umsetzen. Und eben, weil wir dort zwei Jahre Zeit dann bekommen haben, bin ich dort eingestiegen und habe versucht, das umzusetzen.
Was hast du denn konkret versucht, das umzusetzen? Was hat sich denn verändert durch die zwei Jahre?
Folgendermaßen, ich habe ganz klar klassisch unterrichtet, das heisst, ich habe natürlich vorbereitet und habe mir überlegt, was für eine Idee kannst du das Jahr durch mit ihnen machen. Und von dem wollte ich wegkommen. Also das heisst, ich wollte wirklich aufmachen, so dass man wie sagt, das Kind steht im Vordergrund, wir bieten die Technik an und wir schauen mal, was das Kind für Interesse mit dieser Technik herzustellen. Das war so der Ursprung gewesen.
Und dann ist es in eine eigene Methode hineingewachsen, wie man aber ganz viele Jahre. Magst du mal erzählen, was ist jetzt da für eine Methode, die sich aus dem Haus noch gegeben hat, nach vielen Jahren?
Ja, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen retro greifen. Also eins muss ich natürlich sagen, als ich so fest aufgemacht habe und einfach von dem ganz Strukturierten gesagt habe, hey, und jetzt sind ihr im Zentrum rein, das hat natürlich nicht funktioniert. Also da sind wir ins Bodenlose hineingegangen. Und ich habe gemerkt, du musst ihnen wie einen Leitfaden zur Hand geben und mir selber natürlich auch, damit man irgendwann dann wirklich auftun kann und eigene Projekte entwickeln kann. Und ich habe dann noch ein Kind dazwischen bekommen. Ich habe eine Zeit lang nicht gearbeitet. Und das ist also, die Idee hat dann immer so ein bisschen geirrt in mir. Also ich habe relativ viel Zeit gehabt, um darüber nachzudenken. Und dann ist der Lehrplan 21 gekommen. Und als ich den gelesen habe, dort wollte ich gerade wieder einsteigen, dort habe ich wie meine Wörter gehört. Also experimentieren, forschen. Mir hat der Lehrplan eine wahnsinnig gute Grundlage bietet, um wieder darüber nachzudenken, wie machst du das vom Punkt Null, wo die Schüler und Schülerinnen eigentlich ja nichts wissen, weder von einer Technik noch von einem Aufbau, bis hin nachher zum fertigen Gegenstand. Und dort bin ich wie eingestiegen. Dort habe ich, ja, ich hätte jetzt gesagt, etwa acht Jahre habe ich gelernt mit den Schülern, wie man das könnte aufbauen. Und daraus ist Pooling-Methode entstanden. Ja.
Erzähl doch mal, was ist Pooling-Methode?
Also, folgendermaßen, wenn wir vom klassischen Unterricht her kommen, es ist einfacher, wenn ich es so erkläre, dann ist es so, dann hat ja die Lehrperson zuerst eine Vorbereitungsphase, wo sie sich über ganz vieles Gedanken macht. Und wenn sie ihren Koffer gepackt hat, mit allem, was sie braucht, bis eigentlich nachher sie kann sagen, so und jetzt weiss ich, wie es geht, den Gegenstand zu entwickeln und nachher den Schüler zu präsentieren, nachher geht sie in die Ausführungsphase und erst dort nimmt sie Kind mit. Also sie ist bereit, die Schüler sind es eigentlich nicht, mit einer riesen Erwartungshaltung. Und ich habe gemerkt, ich brauche die Schüler von Anfang an im Boot. Also das heisst, ich starte mit den Schülern mit ihnen zusammen in der Ausführungsphase und sage zu ihnen, hört, wir wollen miteinander zum Beispiel eine gewisse Technik erlernen, damit wir eben nachher können miteinander oder eben jedes Einzelne etwas herstellen.
Könntest du vielleicht gerade deine Methode, wenn wir sie jetzt vielleicht in verschiedenen Schritten durchgehen, gerade immer an einem Beispiel festmachen, damit wir uns vorstellen können, wenn du sagst Technik. Also was für eine Technik muss ich mir da vorstellen?
Gehen wir zum Beispiel vom Häkeln aus. Wenn ich zu den Kindern sage, wir sollten miteinander Technik Häkeln lernen und wir sind in der Vorbereitungsphase, dann poole ich das erste Mal alle Kinder. Folgendermaßen: ich kann ja nicht einfach starten, ich muss zuerst mit einem Brainstorming mal feststellen, wo steht es eigentlich. Was für ein Wissen ist in dieser Klasse? Also es sind unter Umständen 14 Hirne, die mir in einem Brainstorming mal liefern. Und da kommt manchmal sagenhaft schon, oder es kommt vielleicht auch wenig. Und nachdem weiss ich, wie so ein bisschen, wo dass sie als ganze Gruppe stehen. Und Pooling heisst auch, nachher sollten alle schwimmen im Pool. Die zweite Phase ist nachher, dass wir das Wissen erweitern. Und das heisst, die erste Phase ist somit hier abgeschlossen. Jetzt gehen wir mal schauen, was könnte man denn eigentlich alles herstellen mit dem Höckle. Und dann gehen sie forschen ins Internet und gehen Bilder suchen. Und dann tun wir das analysieren. Also das heisst, wir schauen ganz genau, wir machen zum Beispiel Gruppierungen machen, was sieht man denn, was machen die Personen, die das gemacht haben. Und somit kann man dort dann schon auf Technik eingehen. Also sie sehen relativ schnell, aha, oh, wenn man farbig häkeln will, dann müssen wir das anscheinend können. Ui, da hat es ganze Flächen zum Häkeln und so weiter. Also wir analysieren ganz viel Wissen. Und da machen wir auch wieder ein ganzes Team. Wir poolen dort auch wieder. Also alle, die wollen, können sich eigentlich das Wissen holen und das Wissen sehr gut ausebnen.
Und die, die nicht wollen?
Die, die nicht wollen, die sind eigentlich trotzdem, die lassen wir nicht vertrinken. In dem Moment geht es eigentlich, du kannst dort nicht vertrinken. In dem Moment, auch wenn jetzt ein Kind da jetzt das nicht ganz so spannend findet, ist es eigentlich noch gar nicht so wichtig, dass es da schon alles wüsste. Weil wir tun nachher miteinander, mit dem Wissen erweitern, miteinander herausfinden, was brauchst denn du, was musst du schon lernen, als erstes, bevor du überhaupt fähig bist, um nachher dein eigenes Projekt anzugehen, an Technik, dass du nachher überhaupt bereit bist. Und dem sage ich mir Grundwissen. Und das tun wir miteinander arbeiten. Und ja, etwa dort sollte das Kind dann langsam einsteigen. Ja, wobei, wenn sie dann da mal haben, also zuerst mal die Luftmaschen miteinander machen und nachher die festen Maschen und so weiter. Das tun wir in ein Heftchen rein und sie können abhökeln. Sie arbeiten in ihrem Tempo. Ich arbeite mit den Klärfilmen, also auch selbst dort.
Also die Filme hast du gemacht?
Die habe ich gemacht, ja. Weil ich meine Wörter drin habe. Wir haben früher über YouTube geschaut. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das ja, es ist schöner, wenn ich wie der, wie sagt man, die Unterrichtssprache natürlich wie nochmal hinterlegen kann, wenn sie auch im Film darüber sehen. Ja, und so gehen wir auf die Reise. Und das ist ihrem Tempo. Sie können selber, also da weiss jeder selber, es sind nicht immer alle gleich schnell. Die Schnelleren sind mit ihrem Grundwissen schneller fertig. Und andere brauchen halt für das Wissen, Erlernen, Erarbeiten halt einfach länger.
Es klingt für mich ein bisschen weit entfernt, ein bisschen nach Lernen am gleichen Gegenstand. Das ist quasi Lernen an der gleichen Technik.
Ja, also unser Fach ist technisch aufgebaut. Wir müssen vom Lehrplan her diverse Techniken ja mitten durchnehmen. Oder aber du gehst von einem Thema aus. Also ich habe wie zwei Möglichkeiten. Es kann ja auch sein, dass gewisse Techniken schon können. Und ich sage einfach, das Grundniveau, das muss einfach schon da sein. Sonst überforderst du Kind. Also auf beiden Beinen wollen zu tanzen, das ist, das, da sage ich, das ist schwierig. Du musst dich nachher wie auf eins können konzentrieren.
Und dann habt ihr die Techniken quasi erarbeitet, über das Grundwissen aus. Und dann, wie geht es denn weiter mit den individuellen Schritten?
Was ich immer mache mit den Kindern, das ist etwas, ich weiß gar nicht, ob das andere auch machen, ich mache es. Was ich ganz wichtig finde für eine Entwicklung von eigenen Ideen und Umsetzung, ist das Papiermodell. Also die Kinder gehen nach dem, also entweder müssen sie da noch lernen, auch das ist eventuell noch in der Vorbereitungsphase drin, da gehen wir aber auch wieder miteinander auf die Reise. Also das probieren wir aus, sagen, tun wir mal zum Beispiel, weiß nicht, ein Krokodil aus Papier zum Beispiel in 3D mal machen und dann schauen wir wieder alles miteinander an und auswerten, was ist gut gegangen, haben wir Tipps für die anderen, was ist schwierig gewesen. Wenn man ein Papiermodell hat, kann man zum Beispiel im Häkeln, erstens sieht man nachher, wie die Idee aussehen sollte, in dieser Größe, wie man es dann gerne hätte. Und man kann dann auch nachhäkeln zum Beispiel. Also, und das Papiermodell, das benutzen wir eigentlich auch in vielen anderen Techniken.
Und diese Papiermodelle werden dann noch über mehrere Monate ausgetragen oder machen ihr einfach ein Foto, machen, nachdem wir es aufgeschrieben haben und ausmessen? Oder wie muss ich mir jetzt das vorstellen, wie kommst du vom Papiermodell noch weiter?
Ja, also bleiben wir gerade beim Häkeln. Das Papiermodell plus ihre Lerndokumentation, weil dort haben sie nämlich zuerst schon die Idee hingezeichnet, das begleitet sie auf ihrem ganzen Weg. Also ich mache, wenn wir das Papiermodell miteinander angeschaut haben und gesagt haben, jawohl, das ist so funktioniert, das macht Sinn, dann mache ich ein Foto für die Lerndokumentation, das ist ein Heftchen, wo wir immer damit kommunizieren. Und wenn sie zum Beispiel mit mir kommen, ein Coaching-Gespräch machen, dann haben sie das, zum Beispiel das Papiermodell dabei. Und dann schauen wir, jetzt kannst du dieser Form nachhökeln. Oder? Und sie müssen das dauernd vergleichen können. Also die haben das Papiermodell auch immer auf dem Tisch, wenn sie hökeln zum Beispiel. Heisst, am Schluss von der Stunde schreiben sie mir zum Beispiel an, wo das sie gerade stehen. Weil wenn du so viele Projekte gleichzeitig zu laufen hast, kommst du sonst gar nicht mehr draus, wo sie stehen. Und ich tue ihnen am Anfang der Stunde anschreiben, wie weiter. Aber nur wirklich die erste Sequenz. Und da gibt nachher wie ein Tagebuch. Also man kann den Lernweg von ihnen wahnsinnig gut dokumentiert. Oder? Also wenn jemand zum Beispiel ewig irgendwie steht immer, ich bin am feste Maschen üben, dann nachher siehst du, oh ja, dort, das ist jetzt ein Kind, das lange gebraucht hat, um diesen Schritt zum Beispiel zu machen. Und darum, für mich ist es eigentlich mehr ein Tagebuch, ich weiss nicht, eben, Portfolio ist jetzt für mich ein Begriff, wo ich wie, ja, der ist mir nicht, bei dem kann ich mich nicht identifizieren.
Also ich finde das sehr sympathisch, wenn du das sagst. Ich habe mich auch ganz lange gegen den Begriff gesperrt und habe jetzt auch meine Lerndokumentation auf ein Portfolio umgestellt. Das ist genau das Gleiche, aber ich, Begrifflichkeit, das ist so, für mich ist es einfacher, wenn jemand fragt, was ist das? Ich kann sagen, an den Kompetenzpass, den wir haben, das ist das Lernportfolio. Dann hast du quasi das Papiermodell und die Kinder haben geübt und dann, also gibt es dann jetzt auch noch einen Gegenstand am Schluss?
Also, und dann kommt wieder Schritt 3, Dann müssen wir miteinander besprechen, wo ist es interessant oder wo macht es Sinn, zum Anfangen zu häkeln. Weil sie sind ja trotz allem noch ein bisschen in der Übungsphase, also Profis sind es noch nicht. Wie machst du das Ringen? Wo startest du? Wo ist es vielleicht sinnvoll, dass du nicht mit dem schwierigsten Teil einsteigen musst? Natürlich bei deinem Gegenstand. Und ja, das Papiermodell ist ja ihr Gegenstand. Wir reden hier davon, dass also im Moment, ja, Beispiele, im Moment sind alle total auf Pinguin, in unterschiedlichster Größe. Sie haben auch ganz unterschiedliches Häkelmaterial zum Beispiel. Manchmal machen sie aber auch Teppich oder im Moment ist gerade jemand einen Täschchen am Machen. Oder ein Teppich, der ein Reh darstellt oder riesengroße Krokodile mit undicker Wolle. Also das ist unglaublich, was dort entsteht. Ja, und das sind ihre Ideen, das sind ihre bedürfnisorientierten Gegenstände, die sie machen würden. Ich tue sie coachen, ich begleite sie, ich schaue, ist es überhaupt machbar, müssen wir irgendwo noch ein bisschen abbrechen, eben, was für Material würde sich eignen, also das ist alles, ich begleite sie mündlich ganz fest.
Ja. Wenn du ja jetzt die verschiedenen Modelle von deinen Kindern hast und du hast pro Woche auch diverse Kinder, die bei dir durchgehen,
ja,
das heisst eigentlich, du tanzest als Lehrperson oder als Lerncoach ganz auf vielen Hochzeiten, beziehungsweise du musst auch ganz viele Materialien sofort organisieren oder griffbereit haben, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, das siehst du falsch. Das ist etwas, was mich selber auch immer erstaunt. Ich habe vor 8 Jahren angefangen, hier zu arbeiten. Und einen gewissen Stock, wenn man ein Schulzimmer übernimmt, hat es ja immer. Und das ist erstaunlich. Ich baue immer noch das Material zum Teil ab. Ich muss nicht mehr rennen zum Material besorgen, weil das ist ja absehbar. Und sie müssen mir ja, oder? Da ist jedes Kind ja individuell schnell unterwegs. Das kann sein, dass, ja, dass in dieser Woche eins sagt, ich habe diese Idee, ich habe das Papiermodell fertig. Geht ja schauen, was es bei uns am Material. Und nur wenn es nichts findet, bestelle ich ihm das Material, das es braucht. Und ich habe keine so eine Materialschlacht mehr, wie ich das früher noch hatte. Also bei mir tröpfelt es so ein bisschen rein. Ist sehr absehbar. Man sieht das so ein bisschen, man spürt das so ein bisschen, welche Richtung das auch zieht. Ja, ich habe budgetmässig noch nie überzogen.
Das ist nämlich ein Fragezeichen, das sich bei mir aufgetan hat, oder? Mhm. Weil, ich hatte ja noch nicht gekämpft, ich habe mir vorgestellt, wenn ich da reinkomme, das ist wie so ein Megaspace, wo es irgendwie Schubladen und Tonnen Materialien, ja, hat, wo du fast erschlagen wirst.
Ja.
Sieht jetzt aber überhaupt nicht so aus, bei dir ist es sehr aufgehoben.
Ja.
Zum dann nachher aber weitergehen. Jetzt machen sie ein Produkt, du bist dran und du hast, ja, vom Lerncoaching geredet, wo sie dann auch in deinem Prozess immer stark begleitet. Wie machst du das?
Sie kommen zu mir. Ja, es ist ja nicht mehr, ich sage nicht mehr, das ist richtig und das ist falsch, sondern sie kommen zu mir, wenn sie irgendwo anstehen und fragen mich etwas. Und ich versuche ihnen ganz gut zuzuhören und zu verstehen, wo muss ich ihnen jetzt einen Tipp geben. Ich sage immer, ich gebe dir einen Tipp. Oder wir denken darüber nach, wie weiter. Es gibt ja, wenn man ein Problem hat, gibt es nicht nur eine Lösung, sondern diverse. Und das ist so das, was ich sie coache. Oder vielleicht merkt man so, aha, weißt du was, willst du nicht nochmal einen Erklärfilm gehen? Weil ich habe so das Gefühl, merkst du es, da ist jetzt wieder der Informationsfluss nicht mehr da. Ich glaube, müsstest du nochmal geänderte Informationen zum Beispiel nochmal holen und dann reden wir nochmal darüber. Vielleicht brauchst du nochmal einen Tipp oder vielleicht läuft es dann.
Sehen denn die Beispiele auch noch etwas aus?
Unglaublich, ja. Also das, ich staune immer wieder. Wir haben ein Buch der Gegenstände und dort dürfen die Kinder, wie sie nachher den Gegenstand einnehmen, immer auch die Fotos reinkleben. Und das machen sie so gerne. Oder wenn sie anstehen, schauen sie das Buch an. Beispiel, ich habe jetzt gerade mit 2 Klässlern Technik-Nähen forscht, ich könnte es können, muss ich jetzt noch sagen. Und darum sind wir dann thematisch vorgegangen. Wir haben gesagt, wir könnten etwas machen, etwas mit Stoff und Nähen wohlverstanden. Also haben wir geschaut, was könnt ihr denn schon? Also in welchem Bereich können wir etwas entwickeln? Und haben gesagt, wir machen etwas für das Kuscheltierli. Und da sind Röckli entstanden, übrigens auch dort mit Papiermodell geschaffen. Natürlich musst du sehr schmittene Forschen entwickeln, in dem Bereich, dass sie noch überhaupt Fähigkeiten haben, um nachher können, ein Papiermodell für ihr Kuscheltier machen. Das tun wir übrigens auch immer auskoppeln. Also auch dort heisst es zuerst, wir müssen uns Wissen aneignen. Dann nehme ich halt zwei selber Kuscheltier mit und wir grübeln, üben, schnippeln, machen mal dort. Und das Wissen übertragen sie nachher eben auf ihre eigene Idee. Ich staune immer wieder.
Jetzt hast du das Projekt fertig als Kind oder Jugendlicher und dann dokumentierst du das im Buch der Gegenstände. Was machen wir sonst noch nachher, wenn es fertig ist?
Also ich muss es vielleicht anders sagen. Ich sage dem Standortbestimmung, die begleitet die Schüler und Schülerinnen in ihrem Heftchen, also in der Lerndokumentation. Und wenn es zum Beispiel, ich rede jetzt von einem anderen Thema, zum Beispiel das Thema Küsse, wenn sie den Gradstich geneigt haben, müssen sie sich selber einschätzen, ja, und jetzt, wie kann ich es denn jetzt? Also es ist wie, das ist etwas, wo sie, sie tun sich immer selber einschätzen, schon im Voraus, und wir tun nachher, wenn der Gegenstand fertig ist, quasi wie ihren ganzen Weg mit all den Informationen, die wir ja schon gesammelt haben, auswerten. Also das heisst, ich habe ihre Idee, die ich anschauen kann, in ihrem Heft, und wir können mal vergleichen, du, wie ist jetzt dein Gegenstand, wenn du jetzt da deine gezeichnete Idee schaust, ist denn jetzt der Gegenstand dem sehr ähnlich geworden? Ich meine, das ist
das Qualitätskriterium.
Absolut, oder? Das ist auch ein Vertrag, den wir miteinander machen. Also hast du den einhalten können? Oder hat es zum Beispiel auch, es kann ja auch gut sein, es gibt ja auch Beugungen und Wendungen, wo man wie sagt, hey, schau jetzt mal, zum Glück haben wir dort einen anderen Abzweiger genommen. Schau jetzt, wenn du jetzt den Gegenstand anschaust, sieht zwar ein bisschen anders aus, aber funktioniert und hat Sinn, oder?
Also du lässt allen Schwimmflügeln angehörig jetzt, wenn sie selber nicht weiterkommen. Weißt du, es gibt doch manchmal auch so Situationen, wenn jetzt die Kinder oder die Jugendlichen irgendwo in ihrem Prozess drin sind und ja, du merkst, das kommt nicht gut.
Ja.
Wie reagierst du denn? Weil die Situationen gibt es ja.
Ja, natürlich. Ja, doch, das gibt es natürlich und ich finde das ganz, ganz wichtig. Den Prozess mache ich mit dem Kind. Und zwar in dem Sinn, dass wir dann wie anschauen und sagen, hey, was machen wir jetzt? Jetzt sehen wir wieso, also jetzt haben wir hier eine riesige Baustelle. Und das ist ein lösungsorientiertes Denken. Also was machen wir jetzt mit dem Zustand? Es kann ja sein, dass das Kind in dem Moment Motivation so verliert, dass du ihnen 10 Flügel dann noch anlegen und das bringt ja nichts mehr, weil es dann nicht mehr intrinsisch motiviert ist. Und dann ist es manchmal wirklich gescheiter, dass man sagt, hey, los, jetzt mal. Jetzt schauen wir mal an, was hast du alles gelernt an diesem Projekt? Und wie schlimm ist es denn jetzt, wenn wir einmal sagen, du, jetzt hast du halt, weil es Gott quasi nicht das Produkt im Vordergrund gestellt, sondern auch eine Erfahrung gemacht. Und dann hast du gemerkt, das funktioniert jetzt nicht. Und was machen wir aus dem Wissen?
Wenn du das Projekt beendet hast, wie bewertest du das? Dann kommen wir ja nicht darum herum.
Die Kinder wissen in der Vorbereitungsphase, dass wir ja einen gewissen Anteil von gewissem Wissen schon haben müssen, damit wir überhaupt eben können, Pooling, dass wir dann überhaupt können starten oder sie allein ins eigene Projekt. Und ich sage amix für mich selber, das ist 4. Also das ist Grundniveau, das ist für mich die Note 4. Also da, dort fangen wir an. Und nachher muss ich sie einschätzen, natürlich auch von ihrem Entwicklungsweg. Also ich nehme sicher nicht, ich bin niemand, der einfach nachher den Gegenstand nimmt, sondern es ist ja ganz wichtig, wie hast du dich entwickelt. Das sehe ich aber auch ganz fest an den Standortbestimmungen. Also wo schätzen sie sich selber ein? Kann ich das fast nie? Es klappt meistens oder fast immer. Und das sind so Bälche, die schauen wir miteinander ein. an. Und ich sage immer, schau, innerlich habe ich mir jetzt schon eine Note gesetzt, jetzt reden wir darüber. Sehen wir es etwa gleich? Erzähl mal. Und ich habe jetzt gerade wieder mit allen Notenbesprechung gemacht für das Zeugnis. Dort, das ist die einzige Note, die sie von mir bekommen, mündlich, ansonsten gibt es nur welche. Und es war überraschend. Also ich habe mit niemandem, wir sind immer auf die gleiche Note gekommen, das ist so schön. Also ich lasse immer zuerst sein, sage immer so, wie schätzt du dich ein? Wie siehst du dich, wenn du so die anderen auch im Vergleich hast? Und da ist noch ja, eigentlich noch interessant, dass sie sich selber sehr gut einschätzen können.
Die Frage, die man seit dem Anfang schon unter den Fingernägeln brennt, ist, du hast gesagt, wir fangen ja miteinander an, zum Pooling zu machen.
Ja.
Und jetzt sind ja alle unterschiedlich fertig. Ja. Ja, wie überbrückst du jetzt die Zeit, bis du mit dem neuen Faschisting?
Ja. Ja, das klingt jetzt so gut. Wir fangen alle miteinander an. Ich sage dem Input-Stunde. Also das sind... manchmal schaffen wir es, aber ja, ziemlich selten, dass es ist niemals einfach gar das ganze Klass fertig, aus, ja, nein, nicht einmal in der dritten, nein. Das sind Poolingstunden, also wenn ich so spüre, dass jetzt alle so ungefähr so ein bisschen fertig sind, also dann ist ja dann, das ist ja der Zeitpunkt, wo sie die Technik dann eigentlich schon beherrscht, so gut, dass sie eben mit einem neuen Input da kannst kommen, und dann mache ich Inputstunden. Eben dann heisst es, hey, hören, wir haben eine neue Vision, tun wir mal brainstormen. Und dann fängt es wieder von vorne an.
Das sind krampft ja auch der Stress, den wir immer wieder haben. Auf die Sommerferien muss es fertig sein.
Ja. Also bei mir...
Klar, wenn sie in die Oberstufe gehen, dann muss ich...
Das ist der einzige Moment. Ich finde das so schön. Ich habe jetzt gerade, als ich eine Notenbesprechung mit ihnen gemacht habe, haben viel gesagt, wissen Sie, Frau Schneider, das ist so schön, das, bei Ihnen ist es so stressfrei. Und ich sage immer, hey, es ist darum stressfrei, weil du in deinem Arbeitstempo darfst lernen. Und für mich ist es auch stressfrei, weil ich genau den Anspruch nicht mehr habe. Ich komme nach der Sommerferien wieder, schlage die Heftchen auf und ich weiss, was steht. Und ich bringe dann ein neues Thema, wenn wir so das Gefühl haben, jetzt wären wir so weit. Öppe.
Was hast du persönlich am meisten gelernt in den Jahren, wo du jetzt die Methode entwickelst und verfeinert hast?
Also ein grosses Thema war meine erwachsene Erwartungshaltung wegnehmen. Das ist ein Prozess, also jeder, der in die Schule gegangen ist, der ist ja klassisch unterrichtet worden. Also das heisst, als Kind hatte ich solchen Handarbeitsunterricht, wie mir noch im Semi-Jahr dann auch induktriert worden ist, dass man es so macht. Und das hat ganz viel mit deiner eigenen Erwartungshaltung zu tun. Du als Erwachsene, du wirfst deine Idee rein und wenn du es gut verkaufst und ein bisschen ein Gespür hast, dann hast du vielleicht am Anfang noch 80%, die nicken und denken, ja, ja, den Gegenstand kann man vielleicht eventuell noch irgendwie einigermaßen und so brauchen. Und das heisst ja immer, also du bist der Touchmeister und die Erwartungshaltung zieht sich ja da alles durch, bis der Gegenstand fertig ist. Und die muss ich total retournieren. Meine Erwartungshaltung als Erwachsenes ist absolut nicht mehr gefragt. Wenn ich die führen tue, dann bin ich nicht mehr auf der kindlichen Stufe. Ein Kind lernt ihrem kindlichen also Wesen, sage ich jetzt einmal, das lang dauert. Also dort, gell, das sind so Mechanismen, du, die musst wirklich, also die musst ganz, ganz aktiv, musst die abknipsen, abwürgen, die Leute. Und das hat gedauert. Oder auch so die Sprache, die ich jetzt als Coach mit ihnen habe. Wenn ich mich vor 20 Jahren würde hören reden, dann ich müsste mich schämen, oder? Aber ich habe es ja auch nicht besser gewusst. Und das hat mit dieser Erwartungshaltung zu tun. Die gibt es nicht mehr, die darf nicht sein.
Wenn man jetzt dann möchte lernen, was mache ich? Kann ich zu dir in den Kurs kommen?
Ja, ich bin momentan, auch selber noch so ein bisschen in den Übungsphasen am Kurs geben. Das heisst, im Moment kann man erst im Thurgau über PH kann man meinen Kurs buchen. Der heisst ein Gegenstand Fragezeichen, mein Gegenstand Ausrufezeichen. Dort schauen wir die Methoden an. Eben, ich habe das jetzt relativ brachial erklärt, natürlich. Es ist wie ein Rezept.
Ja, also ich danke dir ganz vielmals für das Interview und hoffe, dass du weiterhin deine Freude, die du an den Gegenständen, die du mit den Kindern kannst zusammen entdecken kannst, behalten. Danke vielmals.
Danke, genau.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.